Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist er endlich wieder, euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Wir sind zurück aus der langen Sommerpause, gut erholt, topfit zurück aus dem Trainingslager und somit bereit für die bevorstehende Bundesliga-Saison 25/26. Anders wie viele Vereine haben wir dieses Jahr nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen, denn wir waren letzte Saison eigentlich mit unserem Kader weitestgehend zufrieden. Und daher freue ich mich, dass auch dieses Jahr sowohl Fabi als auch Sören Teil von Anpfiff 15:30 weiterhin bleiben. Heute begrüße ich allerdings erstmal nur den Fabi. Sören lässt sich entschuldigen, der ist verhindert. Aber ich meine, Fabi, wir sollten das heute bestimmt auch hinkriegen. Grüß dich erstmal.
Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Heute wieder zum Glück aus Meerbusch, sonnig, warm, immer noch im Urlaub, zumindest arbeitstechnisch und genieße die Tage jetzt wieder in NRW nach mehr oder weniger 2 Wochen im Ausland sozusagen. Und ja, scheint so, als würden wir in die neue Saison mit Verletzungssorgen im übertragenen Sinne starten und heute zu zweit sozusagen. Ja, wie sagt man da? Das Boot steuern.
Ich denke, wir als ehemalige...
Die Fußballmetapher fällt mir gerade nicht ein.
Ja, du, wir werden, glaube ich, in einem gekonnten Doppelpass wie zu besten Kreisliga-Zeiten durch die heutige Folge führen, würde ich vorschlagen.
Oder? Absolut, ja. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes.
Ich glaube, wir können jetzt schon mal vorweg sagen, Fabi, nimmt es uns nicht übel, ihr kennt uns bei dem einen oder anderen Verein, das ist ganz klar unsere Meinung, das muss nicht mit eurer Meinung konform sein, also wenn wir da vielleicht mal bei dem einen oder anderen Spieler oder Verein über die Stränge schlagen, seht es uns nach, das ist unsere ganz persönliche Meinung und daher bitte kein Hate oder sonstiges, ist einfach unsere Meinung.
Ich glaube, das ist auch das, was uns auszeichnet, weil wir sind unabhängig. Ich glaube, wir nehmen auch meistens eigentlich kein Blatt vor den Mund und lassen uns daher ja ein Stück weit alle Möglichkeiten offen, unsere eigene Meinung kundzutun. Und ich glaube, dafür ist unser Podcast mittlerweile auch bekannt. Eins möchte ich aber auch, so wie du es eben gesagt hast, auch nochmal unterstreichen. Es ist nie böse gemeint, es ist auch nie... ja, aus irgendeiner Abneigung heraus gegen irgendjemanden oder gegen irgendeinen Verein schlecht gemeint, sondern einfach nur eine subjektive eigene Meinung, die wir kundtun. Aber, und das ist das Schöne, kritisieren dürft ihr uns immer natürlich gerne. Guckt nur, dass es auf einem gewissen Niveau bleibt und nicht zu weit runter geht, weil ansonsten hat es auch mit Sport und Fairness nichts mehr zu tun.
Richtig, genau. Gut, was haben wir heute mit euch vor, Fabi? So langsam fängt das Kribbeln ja, glaube ich, wieder an. 5 Tage sind es noch bis zum Eröffnungsspiel am Freitag zwischen dem deutschen Meister Bayern und RB Leipzig. Wie bereits in den letzten Jahren auch, heute große Bundesliga-Saisonvorschau. Alle 18 Vereine stehen bei uns auf der Liste. Ich würde sagen, wir fangen von ganz hinten an mit den beiden Aufsteigern aus der zweiten Liga und hangeln uns dann so langsam peu à peu von Tabellenplatz zu Tabellenplatz bis zur Spitze nach oben. Zu dem einen Verein gibt es mit Sicherheit mehr zu erzählen, zu dem einen anderen Verein ein bisschen weniger. Und ich würde vorschlagen, starten wir einfach mal, oder?
Das können wir gerne tun. Du musst mir immer nur rechtzeitig vorher sagen, um wen es geht, dass ich meine Notizen entsprechend geordnet auf Vorlage legen darf.
Selbstverständlich. Gut, Fabi. Dann starten wir mit dem Hamburger SV. Der Dino ist endlich zurück aus der zweiten Liga, hat es endlich geschafft, nach 7 Jahren Zweitklassigkeit, endlich wieder Erstliga-Fußball in Hamburg beim HSV. Und ja, ich würde erstmal vorschlagen, ich gehe mal kurz die bekanntesten Neuzugänge durch. Nikolai Remberg, Kiel, 2,5 Millionen, Abräumer fürs Mittelfeld. Dann haben wir einen alten Bekannten mit Toro Nariga, ehemals aus Berliner Zeiten noch bekannt für die Innenverteidigung, soll ein Stabilisator werden. Ryan Philipp aus Braunschweig, Offensivkraft und Königstransfer vermeintlich bisher für den HSV, Yusuf Paulsen auf der Abgangsseite. Ein Aufstiegsheld unter anderem, Davi Selke, hat den Verein verlassen in Richtung Türkei. Fabi, alles in allem kann man, glaube ich, beim HSV jetzt schon festhalten, dass ein großer Umbruch stattgefunden hat. Viele Aufstiegshelden kämpfen jetzt schon um die Stammplätze bzw. haben den Verein schon verlassen. Es wird ein Balanceakt in der kommenden Saison beim HSV.
Also gut, dass du das sagst, weil ich habe gerade eben mal durchgezählt, die Zugänge. Normalerweise kennt man das ja bei den meisten etablierten Vereinen, ist es wirklich recht übersichtlich. Beim HSV sind es 16 Zugänge, wenn ich richtig gezählt habe, oder? Nee, 17 Zugänge und 16 Abgänge. Was ganz interessant ist, vielleicht auch noch zu erwähnen, unabhängig vom HSV. Ich hoffe, du verzeihst mir, Tobi, aber man sieht immer die finanziellen Spielräume, die die Vereine haben, im Speziellen die Aufsteiger. Beim HSV aktuell, trotz der vielen Zu- und Abgänge, im Moment eine negative Transferbilanz. Was schätzt der aus dem Kopf raus?
Boah, aus
Wie
dem
viel hat der
Kopf.
HSV nach dem Aufstieg wirklich investiert aus dem Vermögen heraus?
Boah, also ich kann es mir jetzt nicht. Boah, ich würde mal so, kann ich 7, 8 Millionen?
Es sind 1,48 Millionen.
Okay,
Und
okay.
wenn man dann die anderen Aufsteiger nimmt, da können wir gleich ja nochmal ähnlich gucken, sieht man einfach, was das für unterschiedliche Voraussetzungen finanziell oft sind. Die Gefahr beim HSV, um wieder zurückzukommen, meiner Meinung nach, wenn du so einen großen Umbruch hast, wie du es gerade eben erwähnt hast, dauert es normalerweise in der Regel Zeit, bis sich das alles einspielt. Was dann noch dazu kommt, ist ein Stück weit, dass du von der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigst und grundsätzlich die Außenseiterrolle einnimmst. Qualitativ dein Top-Transfer war.
Vom Namen her zumindest Yusuf Poulsen, wobei ich mir da, wo der schon bekannt gegeben wurde, schon gedacht habe, puh, da geht der HSV auf jeden Fall ziemlich ins Risiko. Ich meine, Erfahrung ist mit Sicherheit da, aber auch schon in die Jahre gekommen. Fürs Spielsystem mit Sicherheit ein guter Transfer, aber halt auch extrem verletzungsanfällig, ne?
Genau, und das ist der Punkt. Du hast Yusuf Poulsen, im Übrigen finde ich einen der sympathischsten Bundesligaspieler, die es, glaube ich, in der gesamten Liga gibt. Auch super smarter Typ, aber er ist jetzt für mich oder verkörpert nicht den Mittelstürmer, der dir 20 plus Tore in der Saison garantiert. Das hat er auch zu seinen Leipziger Zeiten nicht gemacht. Da war er mehr oder weniger dann irgendwann Ergänzungsspieler, wenn man es vielleicht ein bisschen schärfer, böse ausdrücken will. Du hast dann hier aus der zweiten Liga vor allem Ryan Felipe vielleicht noch, der eine gute Saison hinter sich hat. Ansonsten hast du dich ja versucht, irgendwo ein Stück weit ja, bei Spielern zu bedienen. Du hast fürs Tor Daniel Peretz geholt, der als Herausforderer reingeht. Unabhängig davon, bevor wir jetzt jeden Namen durchgehen, also ich sehe tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung auf den HSV zukommen. Zum einen wegen dem Umbruch, zum anderen eben auch, mache ich auch kein Geheimnis draus, Merlin Polzin, absolute Erfolgsgeschichte, HSV-Fan, ist natürlich, ja, wie sagt man so, eine aus Fansicht ein gewisses Märchen, was sich da ereignet hat mit dem Aufstieg in die erste Liga. Ich sehe ihn aber ganz klar, und das ist bei jeder Pressekonferenz, bei jedem Interview, was ich von ihm sehe oder lese, einfach nicht als gestandenen Bundesliga-Trainer, den du jetzt halt einfach, glaube ich, in so einer Situation auch brauchst. Vor
So ein
allem, wenn es
bisschen.
darum geht, einen Umbruch zu gestalten. Da tut ihm keiner einen Gefallen. Also es ist nichts gegen ihn persönlich, aber ich glaube, da kommen zu viele Sachen auf einmal. Und qualitativ sehe ich da schon auch eine gehörige Lücke klaffen zu vielen, vielen anderen Vereinen.
Diese Lücke sehe ich definitiv auch, gerade was die weiteren Transfers noch angeht. Wir sind jetzt nicht alle durchgegangen. Wir haben heute im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen. Also es sind wirklich extrem viele Namen dabei, die uns als, ich meine, wir gucken auch sehr viel Fußball, wirklich total unbekannt sind. Und da muss man wirklich dann auch erstmal abwarten, ob wirklich diese ganzen Spieler die Bundesliga-Tauglichkeit auf den Platz bringen. Und da sehe ich das große Problem, wenn der HSV da schon, ich gucke mal aufs Startprogramm, Gladbach, dann das Hamburger Derby gegen Pauli und dann kommen die Bayern. Wenn du da in den ersten 4, 5 Wochen schon ja, mit 0 Punkten, 1, 2 Punkten dann schon ziemlich schnell am Tabellenende bist, kann die Stimmung da auch ganz schnell umschlagen, ne? Also bis zum Herbst sehe ich da schon das große Problem, dass der HSV sich bis dahin erstmal finden muss.
Ja, und wie gesagt, eins ist dann natürlich auch das A und O. Du brauchst vom ersten Spieltag an jeden einzelnen Punkt, den du irgendwie ergattern oder bekommen kannst. Und was vielleicht in den letzten 2 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht gibst du mir da recht, ein Vorteil war, dass es mehrere Mannschaften gegeben hat, die in etwa qualitativ auf einem Niveau waren. Jetzt sind es für mich die Aufsteiger, dann kommt schon die erste kleine Lücke zu den ja etwas mehr etablierten Vereinen. Und das macht es natürlich dann schwer, glaube ich, auch mindestens 2 Mannschaften hinter dir zu lassen oder 3.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Fabi, wir haben gesagt, wir geben so ganz grob unsere Prognosen ab, plus zwei, drei Plätze. Ich mache mal den Anfang beim HSV. Das, was ich jetzt am Wochenende auch beim Pokal gesehen habe, wirklich nach Verlängerung dann glücklich mit 2-1 gegen Pirmasens weitergekommen, fast schon blamiert. Ich sehe da wirklich bis zum letzten Spieltag Kampf um den Klassenerhalt und wird den HSV wirklich zwischen also Platz 16 bis 18 setzen.
Absolut, gehe ich voll mit.
Gut, dann kommen wir zum jetzjährigen Meister der zweiten Liga, der 1. FC Köln. Und wenn man sich so die Transfers des 1. FC Köln angeguckt hat, schon zum Ende der vergangenen Saison, kann man, glaube ich, sagen, dass der FC, was die Transfers angeht, seine Hausaufgaben definitiv gemacht hat. Gestandene Spieler geholt, zum Teil aus der zweiten Liga, zum Teil gute Erstligaspieler für die Breite, sowohl als auch für die Startformation. Und Ausgaben stehen 22,5 Millionen Ausgaben. Einnahmen hat man 12 gemacht, Damien Downs verkauft, 8 Millionen nach Southampton, Glücksgriff, dann noch Max Finkgräve, 4 Millionen nach Leipzig. Kann man jetzt nicht meckern. Letztes Jahr ja durfte der FC gar nicht auf dem Transfermarkt tätig werden. Also Ragnar Ache vorne für den Sturm geholt. Dann vom Erzrivalen aus Düsseldorf Isak Johansson zentrale Mittelfeld. Tom Kraus einen erfahrenen Mittelfeldspieler geholt, ausgeliehen aus Mainz. Dann Markus Bülter vorne für die Offensive, der mit Sicherheit auch für 10-Plus-Scorer auf jeden Fall gut sein wird. Und dann auch noch aus Wolfsburg Kaminski. Also ich finde, vom Kader her würde ich den FC schon ziemlich gut aufgestellt sein als Aufsteiger.
Ich glaube auch, was der Unterschied zum HSV ist, dass die Kölner geschafft haben, qualitativ wirklich nachzulegen im Sommer und wirklich auch den einen oder anderen Spieler bekommen hat, der die Qualität hebt im Kader. Und das ist so ein Stück weit, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied beispielsweise zum HSV. Und du hast ein paar Zugänge schon angesprochen, die wirklich super interessant sind. Vandenberg,
Der Bruder
ich
von
finde,
Sepp, ne?
ja, Marius Bülter, wenn man auch mal überlegt, er muss ja nur in einer gewissen Hinsicht ein Niveau erreichen, dann ist es für die Kölner auf links außen schon mal ein super, super Zugewinn. Du hast auch einen Zieler, glaube ich, für die Kabine vor allem. Also nicht unbedingt auf dem Feld, aber für die Kabine jemanden, der dir hilft, ein paar Dinge eben zusammenzuhalten. Also das ist schon sehr, ja, wie soll man sagen, ja, bewundernswert in einer gewissen Hinsicht, was die Kölner da auf die Beine gestellt haben.
Sehr ambitionierter Kader und was wir nicht vergessen dürfen, natürlich auch die Trainerposition neu besetzt beim FC mit Lukas Kwasniok, kommt aus Paderborn. Mit seiner Art und Weise, sowohl menschlich als auch gerade vom fußballerischen Ansatz, kennen wir ja aus den letzten Jahren aus Paderborn, kann ich mir schon vorstellen, dass das perfekt matchen kann da in Köln. Erinnert mich so ein bisschen von seiner Art und Weise, auch vom Spielstil her, auch an der Linie, vom Auftreten her an Steffen Baumgart.
Ja, tatsächlich. Ich finde auch so von der Art und Weise, wie er sich gibt, und auch vom Typen her geht es auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Tut dem Verein auch gut. Er glaubt, hat auch vom ersten Tag an immer wieder geschafft, auch Sympathien zu sammeln mit seinen Interviews, paar lockere Sprüche und trotzdem eben auch eine gewisse, ja, wie sagt man da, ja, Gangart an den Tag gelegt, um da wirklich auch vom ersten Moment an voll mit drin zu sein. Und von daher glaube ich schon, dass die Kölner eine bessere Rolle spielen als der HSV. Würde auch tatsächlich so weit gehen, meines Erachtens, dass sie auf jeden Fall überm Strich stehen bleiben werden. Und tatsächlich, wenn ich es jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, eher die 15.
Ah, okay. Ich würde sogar noch ein bisschen höher ansetzen, so
Ja?
12, 13, 14, so in dieser Range. Und wenn der FC gut aus den Startlöchern kommt, wir wissen alle, wie verrückt der FC ist, dann geht es dann mal ganz schnell nach 2, 3 gewonnenen Spielen auch schon wieder mit Blick nach Europa. Aber was man auch nicht vergessen darf natürlich, hast du 2, 3 Spiele, die du dann verlierst, kann die Art und Weise von Lukas Kwasniok dann natürlich auch sehr schnell zum Bumerang werden, ne? In der Presselandschaft in Köln. Aber ich sehe den FC auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht.
Ich bin echt gespannt. Also ich freue mich auch tatsächlich auf das erste Spiel der Kölner.
Ja.
Weil es ist auch eine Mannschaft, auch wieder HSV, den muss man da auch mit ins Boot reinnehmen, die man einfach in der ersten Liga sehen will. Und bin gespannt, was sie dieses Jahr auf die Beine gestellt haben. Mit Kwasniok an der Linie wird ein interessantes Jahr auf jeden Fall werden für die Kölner.
Genau. Auftaktprogramm Mainz, Freiburg, Wolfsburg. Also hätte den FC auf jeden Fall deutlich schlimmer treffen können.
Ja, wobei, wenn du jetzt überlegst, ne, Mainz, Freiburg sind beides die Europacup-Teilnehmer, Wolfsburg dazu. Eine meiner Mannschaften kommen wir ja gleich nochmal dazu, wo ich vielleicht in den Topf Überraschung packen könnte.
Oh, Fabi, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Aber gut. Schauen wir mal. Kommen wir zu einer Mannschaft, die ich, kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen anteasern, auch in der kommenden Saison sehr weit oben sehe, weil die TSG Hoffenheim in diesem Sommer auch sehr aktiv mal wieder auf dem Transfermarkt tätig war, unter anderem gerade im Defensivverbund. Unter anderem haben sie da geholt Bernardo aus Bochum, gestandener Innenverteidiger mit viel Erfahrung. Dann haben sie Koki Mashida geholt, den japanischen Nationalspieler. Fürs defensive Mittelfeld Wouter Bürger von Stoke City, 5 Millionen Ablöse, auch ein Brett für die TSG. Also eigentlich die komplette Defensive einmal komplett neu aufgestellt. Kader Schabek ist in Rente gegangen gefühlt, dafür aber auch wieder einen Tschechen geholt mit Wladimir Kufal. Ja, und für vorne haben sie dann Tim Lemperle, im Winter kam dann schon Bousama Touré, der 19-jährige Außenstürmer für 10 Millionen. Und auch jetzt die Vorbereitung, die erste Vorbereitung von Christian Ilzer. Sehr verheißungsvoll, sehr offensiv aufgestellt, viele Tore geschossen. Ich glaube, in der ganzen Vorbereitung nur 3 oder 4 Gegentore kassiert. Lässt sich sehr gut anschauen. Und was wir nicht vergessen dürfen, mit Aslani und Damar, letztes Jahr noch in Elversberg für Furore gesorgt, kommen auch noch 2 Spieler zurück, die für die Startelf sogar in Frage kommen könnten. 16 Millionen Ausgaben stehen auf der TSG-Seite noch zu Buche. Sehr spannend wird es bei der TSG in der kommenden Saison.
Also sag mal, bin ich ja der Einzige, der tatsächlich, wenn man sich intensiv auch damit auseinandersetzt, bisher 3 Vereine, Zugänge auch hier, 17 Zugänge, 18 Abgänge bei der TSG Hoffenheim. Gut, natürlich muss man die ganzen Leihspieler theoretisch rein bzw. rausrechnen. Was mich bei den Hoffenheimern ehrlicherweise noch ein bisschen wundert, nach dem Abschneiden im letzten Jahr, dass man aktuell mit einer positiven Transferbilanz noch dasteht. Das heißt, knapp 9 Millionen mehr eingenommen hat als ausgegeben, würde für mich eigentlich bedeuten, dass noch einiges möglich wäre, in den Kader zu investieren. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, oder? Gibst mir ja wahrscheinlich recht, oder?
Gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber erstmal muss der Kader, glaube ich, was ich heute so gelesen habe, auf jeden Fall noch verkleinert werden. Gift Orban ist da so ein Kandidat in der Offensive, der ist ja im Winter für 10 Millionen geholt worden aus Lyon, soll wohl nochmal abgegeben werden. Das Transfer Plus natürlich zustande gekommen durch die 20 Millionen für Anton Stach, der nach Leeds wechselt. Aber so an sich die Ausgaben schon nicht ohne, ne? Dann haben sie noch den Schweizer Leon Aftualo geholt von Basel. 21-Jähriger wird ja schon der junge Xhaka mit Xhaka verglichen für 8 Millionen. Aber ich glaube, die Hauptbaustelle, die TSG die letzten Jahre hatte, war die Defensive. Letzte Saison auch 68 Gegentore kassiert, komplett neu aufgestellt. Und das sah jetzt auch am Wochenende, ich habe mir das Spiel angeguckt, in Rostock wirklich, kann man jetzt, okay, zweite Liga, aber sah schon sehr, sehr sicher aus.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Tatsächlich, ich glaube, Problem bei Hoffenheim könnte sein, dass sehr viel Unruhe im letzten Jahr einfach während der gesamten Saison war. Du mit Christian Ilzer eigentlich einen Trainer an der Seitenlinie stehen hast, der gefühlt, zumindest für mich, wenn man so das die News immer wieder verfolgt hat, eigentlich schon wie oft hätte gehen müssen oder kurz davor war zu gehen. und hast jetzt eben auch wieder so eine Mannschaft, die sich neu finden muss. Klar, dafür gibt es eine Vorbereitung, aber wenn die ersten ein, zwei, drei Spiele vielleicht nicht so verlaufen, wie man sich's vorstellt, dass die Stimmen relativ schnell laut werden könnten gegen Christian Ilzer. Ich bin gespannt. Tatsächlich, trotzdem, da bin ich eher weniger bei dir. Ich glaube nicht, dass die Hoffenheimer eine Mannschaft sind, die wirklich ohne Probleme im gesicherten Mittelfeld landen wird. Ich würde sie jetzt auch eher irgendwo so ab Platz 12, 13, glaube ich, eher einschätzen, wenn ich ehrlich bin,
Okay.
als weiter oben in der Tabelle.
Also ich glaube, dass die TSG bis zu den letzten Spieltagen auf jeden Fall mit um Europa spielen wird, mit attraktivem Offensivfußball und sie werden die Defensive auf jeden Fall dieses Jahr deutlich besser in den Griff kriegen als die letzten Jahre. Blöde ist nur, dass die ersten beiden Spiele Leverkusen und Frankfurt sind. Dann kommt die Länderspielpause ja schon nach 2 Spieltagen. Kann natürlich sein, dass die TSG da noch nicht so gut aus den Startlöchern kommt, wobei mit Leverkusen, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, ja auch ein ja, ziemlich gerupfter Verein auf jeden Fall dann am ersten Spieltag auf die TSG wartet. Gut, Fabi, letzte Einschätzung noch. André Kramaric kommt ja auch so langsam in die Jahre. Könnte die Spielzeit wahrscheinlich dieses Jahr auch ein bisschen weniger werden?
Ach, der hat sich immer durchgebissen. Würde ich auch dieses Jahr glauben, welche Rolle er dann einnimmt, wird, glaube ich, auch ein bisschen abhängig von, ja, von, ja, wie sagt man da, von den Ergebnissen, glaube ich, auch sein. Irgendwann tut dir so gewisse Erfahrung einfach auch gut. Vielleicht auch den Hoffenheimern, einer eher jungen Mannschaft, würde ich jetzt mal sagen. Von daher glaube ich, er wird seine Einsatzzeit oder Spielzeit auch definitiv dieses Jahr bekommen.
Okay, gut. Und
Ist
vor
ja fast die
lauter,
Legende, oder?
ja,
In
auf jeden
Hoffenheim.
Fall, auf jeden Fall.
Wie lange ist der schon dabei?
Gefühlt schon ewig, aber können wir ja mal nachgucken dann. Vor lauter Euphorie um die TSG Hoffenheim haben wir den letztjährigen Tabellen-16., den ersten FC Heidenheim vergessen, Fabi. Mit zwei blauen Augen in der Relegation davongekommen. Die Mannschaft von Frank Schmidt auf dem Transfermarkt kann man, glaube ich, sagen. Nichts wirklich geholt, außer Arjen Ibrahimovic von den Bayern ausgeliehen und Abgänge haben wir Norman Teuerkauf und das war es eigentlich schon. Somit gehen die Heidenheimer quasi mit der gleichen Mannschaft in die neue Saison, wie sie die letzte Saison beendet hat. Ein Vorteil?
Nein.
Nein. Zumindest kann man sagen, dass sie jetzt nicht so wie die letzten 2 Jahre, ist ja jetzt das dritte Bundesliga-Jahr für die Mannschaft, nicht so die großen Leistungsträger verloren haben eigentlich.
Ich glaube halt, also ich sage mal so, wenn ich eine Sache finden müsste bei den Heidenheimern, die dafür sorgen könnte, dass sie dieses Jahr besser abschneiden, dann, dass sie keine Doppelbelastung
Genau.
haben. Wenn ich mir aber den Kader angucke, ist er meines Erachtens schlechter geworden
Schlechter sogar.
als schlechter. Klar, mit den Abgängen, du hast Paul Wanner, der habe ich letztens erst gelesen, über, ich glaube, 41 Pflichtspiele absolviert hat. Franz Kretzig, der in der Rückrunde auf jeden Fall eine absolute Konstante war. Teuerkauf für die Mannschaft, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig gewesen ist. Und auf der Zugangsseite hast du,
Ramay
wenn
aus
man
Dortmund,
mal,
ne?
genau, wenn man mal Ramay als Torhüter rausnimmt, eigentlich alles nur 18-, 19-jährige Perspektivspieler plus Mikkel Kaufmann, der vom KSC zurückkommt. Boah, ich sag's dir, Tobi, das sind alles U19-Spieler, die deinen Kader breiter machen, die dich aber nicht nach vorne bringen. Ich vermute, die erste Elf wird sich mehr oder weniger fast von selbst Woche für Woche aufstellen. Wie gesagt, qualitativ, und da waren wir uns letztes Jahr einig, reicht es eigentlich für die Bundesliga nicht, ne?
Nee,
Beim ersten
eigentlich
FC
nicht.
Heidenheim.
Eigentlich nicht.
Deswegen tatsächlich packt den in, also meines Erachtens in den Topf 16 bis 18 mit dem HSV zusammen, und die dritte Mannschaft, die da von meiner Sicht aus reinkommt, werde ich wahrscheinlich den einen oder anderen gleich überraschen.
Oh, ja, ich habe da schon so eine Vermutung. Ganz wichtig noch vielleicht anzuführen, auch in dieser Saison wieder wie die letzten beiden Jahre, auch Dauerspieler Patrick Mainka hinten in der Defensive, letztes Jahr auch ja alle 34 Spiele gemacht, die Konstante eigentlich und auch gerade für die Manager hier, Kicker-Manager-Spiele und so auf jeden Fall ein Spieler, der auch trotz schlechter Mannschaft auf jeden Fall seine Punkte holt.
Was mich vielleicht noch ja, wie sagt man da, eine Sache, die mich tatsächlich total überrascht hat bei den Heidenheimern. Wenn du normalerweise nicht nach News der Heidenheimer im Detail oder im Speziellen suchst, findest du auch nichts, weil in keiner App wirklich darüber berichtet wird. Das heißt, man muss schon eigentlich ja, danach suchen oder wissen, wo man hingehen muss, um was zu finden. Tatsächlich diese Fehde um Kevin Müller. Fand ich irgendwie total untypisch und eigentlich nicht Heidenheim-like. Und ich glaube, bis jetzt, glaube ich, ist es auch noch nicht hundertprozentig so richtig
Nee.
ausgeräumt, oder? Kann das sein?
Kann gut sein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass den Heidenheimern das irgendwie so ein bisschen entgegenkam und man ihm Kevin Müller das Wort da so ein bisschen im Mund rumgedreht hat. Er hat ja wohl mal gesagt, ihn würden die USA reizen, aber nicht, dass er jetzt unbedingt sofort ne? Und die Heidenheimer es wohl so aufgefasst haben: Gut, du willst in die USA, dann gucken wir uns nach einem neuen Torwart um und ja, bieten jetzt Ramay die Möglichkeit. Hat er jetzt den Stammplatz im Tor jetzt auch am Wochenende gut gehalten im Pokal. Also interessant auf jeden Fall, so einen lang gedienten Spieler dann so, ja, unschön ins Aus zu manövrieren. Ne?
Absolut.
Fabi, der FC St. Pauli, die zweite Hamburger Mannschaft, letztes Jahr überraschend Platz 14 belegt, mit hauptsächlich dafür verantwortlich war die starke Defensive, um Schluss mal ein Wasil. Wahrscheinlich auch dieses Jahr mit so das ausschlaggebende Kriterium, dass die Hamburger drin bleiben.
Ich glaube, das muss tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, bisschen, ja, wie soll ich sagen, bin mal gespannt. Man hat ja auch ehrlicherweise, glaube ich, in der Offensive ja auch nicht zwingend versucht, sich wirklich großartig viel zu verbessern. Klar, du hast hier Gilavogi von Laws geholt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tobi, hilf mir. Huntondi, wie auch immer.
Ja.
Sind jetzt alles Spieler, die mir auf den ersten Blick, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich überhaupt nichts gesagt
Ja.
haben. Dazu dann eben auch Spieler aus League One, aus England, also zweit-, drittklassig aus England.
Luis
Glaubt da
Oppi haben wir
ab.
noch geholt aus Bielefeld. Den kennen wir noch vom
Ja.
letzten Jahr.
Aber du hast eben halt auch ein paar Spieler, die dich verlassen haben. Ja,
Ja.
ich bin da voll bei dir mit dabei. Also es wird nur über die Defensive letztendlich gehen. Komischerweise gibt mir St. Pauli aufgrund der letzten Saison eigentlich so ein Gefühl, dass man sich um St. Pauli keine Sorgen machen muss, weil die in ihren Heimspielen immer irgendwie durch Mentalität, Einsatz etc. einfach durchkommen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber wenn du dir den Kader anschaust, ist das gefühlt wie so. Kennst du diese Pixi-Buchständer im
Ja,
Supermarkt?
kenne ich, kenne ich.
Und du greifst einfach rein, weil du weißt, da liegen tausend verschiedene Bücher drin und egal welches du rausholst, es wird schon irgendwie passen. Und du kannst es irgendwie verkaufen. Und so ist es eben auch bei St. Pauli. Es ist jetzt für mich kein Spieler dabei, den ich weder auf der Zugangsseite noch auf der Abgangsseite wirklich im Speziellen hervorheben wird. Es wird eine Mannschaft sein, die in etwa auf dem Niveau spielt wie letztes Jahr und ihre Punkte durch ganz viel Kampf, Mentalität, Einsatz vor allem hoffentlich zu Hause auch holen wird.
Dann die Offensive soll zumindest, was man so liest, noch mal besser aufgestellt sein als letztes Jahr. Waren ja letztes Jahr, glaube ich, die drittschwächste Offensive. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ich sehe die Hamburger aber auch bei den Kandidaten, die eher um den Abstieg spielen.
Ja, absolut, absolut.
Kommen wir zur nächsten Mannschaft, Fabi. Gehen wir nach Berlin, Union Berlin, wo ich auch ganz ehrlich gesagt, sowohl bei den Zugängen als auch ja, bei den Abgängen überhaupt nichts wirklich mit anfangen kann. Ein Oliver Birk wird geholt aus Bremen, ein Jong aus Stuttgart fest verpflichtet für 4 Millionen, dann vielversprechender Offensivspieler mit Elias Ansa aus Paderborn, sieht ganz gut aus. Dann Leitmann aus Hoffenheim, Stanley Nsoki aus, der da eigentlich immer Bruder Leichtfuß war und immer für einen Klops zu haben war. Ja, und ein André Illich, der ist ja letztes Jahr schon gekommen aus Lille. Und jetzt die Vorbereitungsspiele, was ich so gesehen habe und auch gelesen habe, alles nichts wirklich Dolles bei Union. Stehen auch noch einige Abgangskandidaten auf der Liste, ne? Gerade in der Defensive. Ich glaube, also, es wird eine ganz, ganz, ganz schwere Saison für Union.
Also wenn es Werder Bremen nicht geben würde, und jetzt nehme ich schon mal vorweg die dritte Mannschaft, die da ganz unten reinkommt bei mir, wäre Union einer dieser Vereine, die ja oder ganz unten reinpacken würde. Im Umkehrschluss kann eben nach vorne nicht viel gehen. Das heißt, sie werden knapp über dem Strich womöglich irgendwie stehen. Und vermutlich deshalb, weil sie, glaube ich, in einer gewissen Hinsicht noch ein paar Spieler im Kader haben, die wirklich gestanden Bundesliga spielen oder gestandene Bundesligaspieler sind, mit einer gewissen Erfahrung, die sie auch mitbringen. Es wird eine Säule geben, die Mannschaft ja tragen wird. Du hast ein paar Leistungsträger drin, durchaus auch in einer gewissen Hinsicht Potenzial bei den jungen Spielern. Aber es wird nicht für eine Platzierung reichen, die man aus den ersten Jahren kennt, und trotzdem genügend, um über dem Strich stehen zu bleiben. Und das ist eher dem geschuldet, dass es Mannschaften gibt, die einfach weniger Mittel zur Verfügung haben. Was mich tatsächlich auch mal von deiner Seite aus interessieren würde, ist für dich Union Berlin auch, wie für mich, so ein klassisches Beispiel, wie man mit viel Geld viele falsche Entscheidungen treffen kann und eigentlich diese, ja, wie sagt man da, in einer gewissen Hinsicht diese wahnsinnige Chance, die sie hatten mit ihren Jahren, wo man sich Jahr für Jahr bis hin, also erst Conference League, dann Europa League, dann Champions League, mit diesen ganzen Millionen sich so verzockt hat, definitiv, dass du jetzt einen Sommer vor dir hast, wo du keine Mannschaft wirklich auf die Beine stellen kannst, die dann dir gesichert die Bundesliga sichert. Weißt du, ja, was ich meine?
Total. Du wolltest quasi aus den zwei Top-Jahren, die du ja geholt hast, mit den Qualifikationen für die internationalen Wettbewerbe, wolltest du sofort All-In gehen, hast dich da meiner Meinung nach dann auch deutlich überworfen, was dann unter anderem auch die Ablösesummen betrifft. Und ja, die Retourkutsche hast du dann bekommen. Ist überhaupt nicht zusammengelaufen. Anderes Beispiel, wie es seit Jahren funktionieren kann, wenn du auf Konstanz setzt und clever transferierst, ist immer der SC Freiburg jetzt gewesen, aber Union ist quasi alles schief gelaufen, was schief gehen kann. Und jetzt hast du noch mit Hollerbach eigentlich deinen besten Torschützen der letzten Saison, ich glaube 9 Tore waren es abgegeben, 35 Tore letzte Saison geschossen, schwächste Offensive der ganzen Liga gehabt. Ich weiß nicht, wer da in der kommenden Saison da überhaupt die Tore schießen soll, Fabi. Also, und vom spielerischen Ansatz her war Union ja noch nie die Mannschaft, die da die Gegner her spielt. Auf die Standards die letzten Jahre, ja, konnten sich auch nicht mehr so wirklich verlassen. Boah, ich weiß auch nicht, ob Steffen Baumgart, das ist jetzt so mal die These von mir, die komplette Saison überhaupt durchhält.
Er würde alles versuchen. Und ja, ich glaube, er ist derjenige, der am wenigsten dafür kann. Ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, dass er seit seinem Köln-Abgang immer zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und sich da auch ein bisschen im Zweifel selbst den Namen oder die Vita kaputt macht. Aber ja, ich gebe dir recht, trotzdem ist es, glaube ich, es gibt schon noch den einen oder anderen Spieler, wo ich zutraue, in der Bundesliga wirklich auf einem gewissen Niveau zu performen, und das wird die Union ertragen. Und deswegen landen sie für mich tatsächlich noch überm Strich knapp.
Ganz knapp, okay.
Ganz knapp.
Gut, kommen wir zu einer Mannschaft, die letzten Jahre eigentlich immer überm Strich stand, Fabi. Zwar nie mit Luft nach oben, aber eigentlich immer, ja, im grauen Mittelmaß der Tabelle versunken ist. Das soll dieses Jahr anders werden. Soll wieder Offensivfußball gespielt werden und möglichst auch weiterhin erfolgreich. Und das alles unter Regie beim FC Augsburg unter Sandro Wagner. Der Transfer des Sommers eigentlich.
Ja, tatsächlich würde ich schon sagen. Also ich glaube, den Namen hast du nicht für die Mannschaft verpflichtet, sondern der steht an der Seitenlinie. Ehrlicherweise, ich glaube, es gibt viele, die ihm einfach auch nur das Beste wünschen. Ich auch. Auch die Augsburger. Gefühlt ist es tatsächlich, wenn du auf diese Zu-Abgangsseiten bei den einzelnen Vereinen gehst, wie bei Comunio, wo es dir jedes Jahr eine neue Mannschaft auswürfelt. Und so eben auch bei den Augsburgern. Sandro Wagner, jemand, vermeintlich wenig Erfahrung, also zumindest noch keine auf Bundesliga-Niveau. Trotzdem glaube ich, Fußball-Sachverstand, allerhöchstes Regal, wo du reingreifen kannst. Persönlichkeit wird sich entwickeln von seiner Seite aus. Und ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Du hast ein paar Zugänge, die vielversprechend klingen. Zumindest auch vom Namen her, glaube ich, versucht dich auch in einer gewissen Hinsicht zu verstärken. Auf der Abgangsseite, glaube ich, mit Udo Kai, Bello, und Cardona, das kannst du alles verkraften.
Ja,
also ich glaube, da hast du nicht viel verloren an Stammspielern. Nee. Hast mit Mazzima, mit Cesiger und eben Masengo dann doch auch noch mal ein paar Spieler. Ilias Saad, glaube ich, auch einer der Spieler, auf die er bauen wird. Also ich glaube schon, dass es dieses Jahr sehr ruhig sein wird rund ums Thema Abstieg. Ich kann mir aber ehrlicherweise auch nicht vorstellen, Tobi, dass der FCA eine Rolle spielen wird für Platzierungen 1 bis 9. Also ich glaube, es wird für die obere zweite Hälfte wird's reichen. Du wirst nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber wir werden auch keinen Zauberfußball aus der Augsburger Puppenkiste sehen.
Okay, und das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum man sich eigentlich von getrennt hatte. Ne? Ich meine, in den ganzen 14 Jahren Torup den besten Punkteschnitt aller FCA-Trainer in den letzten Saison gehabt, geholt. Ich bin echt mal gespannt auf die Spielweise von Sandro Wagner, ob es wirklich der erhoffte Step nach vorne ist, die Weiterentwicklung der Mannschaft, junge Talente fördern, attraktiven Fußball spielen und weiterhin erfolgreich spielen. Also wenn es ganz, ganz, ganz optimal läuft, wird es vielleicht die erste Tabellenhälfte um Platz 9, 10. Aber ich glaube, da kann man vielleicht, wenn Sandro Wagner es so lange macht, vielleicht mal in 2, 3 Jahren dann mal drüber nachdenken. Ich denke so zwischen 11 und 14 ist beim FCA in dieser Saison wieder mal alles dabei.
Ja, dann sind wir uns ja einig, weil 11 bis 14 ist ja auch da, wo ich sage, würde ich sie vielleicht auch ganz, ganz gut sehen.
Ja. Gut, du hast es vorhin schon angeteasert, Fabi. Eine Mannschaft, letztes Jahr Platz 11. Werder? Nee, Werder habe ich nicht. Ich habe aber auch grün-weiß von den Farben her. Wir schauen in die VW-Stadt nach Wolfsburg. Ja.
Heißes Eisen.
Ganz heißes Eisen dieses Jahr. Sehr interessante Neuzugänge auf jeden Fall geholt. Defensives Mittelfeld, Brasilianer, Vini Sousa. Muss wohl eine Zweikampfmaschine sein. 15 Millionen haben die Wölfe sich den kosten lassen. Kommt von Sheffield United. Dann haben wir noch Jesper Lindström, auch bekannt aus Frankfurter Zeiten. Kommt von Neapel. Vaslav Scherny kommt zurück aus seiner Leihe von Glasgow. Und dann haben wir noch Aaron Zehnter von Paderborn. Abgangsseite in Bornau 6 Millionen noch gekriegt von Leeds. Cesiger zum FCA. Behrens ist auch weg. Omar Mamouche.
Thiago Thomas.
Also rund erneuert eigentlich der Kader. Und was man jetzt so gesehen hat, unter Neutrainer Paul Simonis, den ja auch die wenigsten kennen wahrscheinlich, ich kannte ihn bis dato auch nicht, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Die Spielweise jetzt am Wochenende im Pokal, auch 9:0 bei Hemeling, sollte man jetzt nicht überbewerten, aber sah schon nach sehr strukturiertem offensiven Fußball aus.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, da gab es andere Vereine, die sich auch gegen Oberligisten sehr schwer getan hat oder haben. Von daher ist so 9:0 dann doch eher die Ausnahme gewesen jetzt. Ich gebe dir recht. Also da sind ein paar Spieler dabei, wo ich sage, Wundert mich ehrlicherweise auch, dass der ein oder andere Bundesligist da nicht ebenfalls rangegangen ist. Jesper Lindström rechts außen finde ich super interessant. Auch nur, glaube ich, geliehen für sehr wenig Geld. Und wie gesagt, so die Eindrücke, du bekommst noch einen Lovro Mayer, der sich im Übrigen in Bombenverfassung
Ja.
aktuell präsentiert. Jetzt auch mit der Nummer 10, glaube ich, oder? Habe ich heute noch
Genau, richtig,
irgendwo
ja.
überflogen. Also da kann schon auch in einer gewissen Hinsicht was entstehen. Und das Gute ist, Paul Simon ist so ein bisschen der Holland-Pep, glaube ich, so der Ruf, der ihm
Vorauseilt.
vorauseilt. Glaube ich schon in dem Umfeld Wolfsburg, wenn du mal schaffst, auch einen einigermaßen guten Start hinzulegen, dann kann da schon auch was entstehen. Also es war nie so, dass die Wolfsburger keine Qualität im Kader hatten.
Nein, also ich meine, es auch gerade die Transfers diesen Sommer fast 40 Millionen an Transferausgaben, Minus von 28 Millionen bis jetzt. Also großer Wunsch von mir wäre auf jeden Fall, dass Amura gehalten wird, wäre auch wichtig für mein Managerspiel. Aber Lovro Mayer hast du angesprochen, letzte Saison lange verletzt gewesen, hatte ja davor diese Saison, nee, letzte Saison am Anfang ziemlich gut schon
Ja.
performt. Da halte ich auch sehr viel von auf der Torhüterposition. Grabara auf jeden Fall top. Defensive letztes Jahr mit Kuliakis und wen haben wir da noch? Ich weiß gar nicht, den Slowaken hinten noch mit drin. Zentrale Mittelfeld Maxi Arnold und jetzt hier mit Zweikampfmaschine Sosa. Und gerade die offensive Dreierreihe dann mit Meier, Amura und wahrscheinlich dann noch Wimmer. Also die Wolfsburger habe ich mit als Überraschungsteam diese Saison, ähnlich wie die TSG Hoffenheim
Ich
auf der
auch.
Liste. Platzierung, Fabi? Reicht
Neun.
fürs internationale Geschäft?
Nee, ich sag neun.
Neun, okay. Gut, dann kommen wir zur Borussia vom Niederrhein. Borussia Mönchengladbach, Fabi. Die Mannschaft, die dir die letzten Jahre einige Rätsel aufgegeben hat. Auch in dieser Saison mal wieder.
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob Flo Neuhaus
Eins,
so
zwei,
Unrecht
drei.
hatte. Es bewegt sich halt nichts bei diesem schlafenden Riesen, wenn man es mal so nennen will, oder? Gucken wir erstmal die Abgangsseite seit Jahren.
Ja.
Itakura, der wird dir wehtun in der Innenverteidigung, glaube ich.
10 Millionen musst du
Ist ein super
mitnehmen, ne, als
Transfer.
Gladbach.
Ja, aber er tut halt weh. Alassane Player, glaube ich, dann halt einfach. Ja, war wohl an der Zeit und ansonsten bist eigentlich nicht viel anderes los geworden. Zugangsseite Machino aus Kiel, interessanter Spieler, glaube ich auch letztes Jahr durchaus sein Potenzial in vielen, vielen Spielen gezeigt. Ja, und dann sind wir bei Jens Castrop vom Club. Tabakovic als Ersatz für Kleindienst, der dir noch ein paar Monate ausfällt.
Ganz bitter.
Ganz bitter und der Rest ist dann ja schon auch, ja, wie soll man sagen, eine Überraschung wahrscheinlich, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe halt einfach das Gefühl bei den Gladbachern, es entwickelt sich nichts oder es geht halt nichts nach vorne. Und es wird Jahr für Jahr immer wieder die gleichen Themen geben. Du wirst kadertechnisch qualitativ nicht besser, du wirst nicht unbedingt zwingend viel schlechter, aber du entwickelst dich halt einfach auch nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem der Gladbacher, oder? Was erwartest du von so einer Mannschaft?
Also ich sehe das größte Problem ist durch unter anderem auch den Abgang von Itakura auf jeden Fall in der Defensive
Ja.
mit Elvedi und Dix hast du hier bei den Innenverteidiger, dann hast du mit dem jungen Ulrich, der vielleicht, wenn er sich noch weiterentwickelt wird, sogar ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden könnte auf der linken Seite. Ja, Rocco Reitz im defensiven Mittelfeld gesetzt auf jeden Fall.
Vizekapitän, ne?
Vizekapitän noch dazu. Positiv vielleicht Franck Honorat. Vertrag verlängert, sollte dann wahrscheinlich auch seine Karriere vermutlich in Gladbach beenden. Ich sag mal nach vorne hin, die erste Elf Gladbach mit Sicherheit zum oberen Drittel der Bundesliga, würde ich jetzt schon sagen. Hack und Honorar über außen. Jetzt ein Stöger wird wahrscheinlich oder Maschine dann die 10 übernehmen. Ja, und Tabakovic dann halt so lange, bis Kleindienst wieder zurück ist, werden auf jeden Fall ihre Punkte auch machen. Muss viel zusammenkommen, wie in der letzten Saison auch, wo sie da die Serie hatten, wo sie dann mal kurzzeitig zum Ende der Saison dann von Europa geträumt hatten. Ja, es wird wieder eine Saison mit vielen Downs geben und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen hoch. Wenn es nicht zweistellig wird, ist es auf jeden Fall eine gute Saison. Also ich sag mal ja, so, Platz 9 wäre auf jeden Fall ein Erfolg.
Ich hätte sie jetzt klassisch auf die 10 gesetzt.
Wie letzte Saison.
Nach vorne nicht, genau, nach hinten nicht. Aber wie gesagt, mir fällt es auch schwer oder mir tut es manchmal auch wirklich ein bisschen, das siehst du auch, jetzt sprechen wir hier von Borussia Mönchengladbach, einen der größten Vereine, die wir in Deutschland haben. Und du musst mal hier auf die Transferbilanz gucken, was so ein Verein für Mittel hat. De facto eigentlich keine Mittel. Du bist bei Einnahmen von 16 Millionen, Ausgaben bei 13 Millionen ungefähr, hast aktuell einen Plus von 3 Millionen und du hast einfach de facto kein Geld zur Verfügung. Und das ist einfach das, was sich durch die ganze Bundesliga irgendwo ein Stück weit zieht, während du dann teilweise nur noch mit dem Kopf schüttelst, wenn du Transfer-News aus England liest, und zwar bis runter in die zweite Liga, wo du dir denkst, so, das kann nicht wahr sein. Also da gibt ein Zweitligist 4, 5, 6 Mal so viel aus wie einer der größten Vereine, die wir in Deutschland haben.
Das stimmt, ja. Lassen wir uns mal überraschen. Fabi, der VfB Stuttgart hat es letztes Jahr noch geschafft, durch den Pokal doch noch das internationale Geschäft zu erreichen. Nach der Saison letztes Jahr Champions League gespielt, hat man bei dem einen oder anderen Spiel auf jeden Fall leichtfertig Punkte liegen lassen und somit auch das internationale Geschäft quasi direkt verspielt, auch über die Tabelle sich zu qualifizieren. Ist mit dem blauen Auge davongekommen, spielt es in der kommenden Saison, glaube ich, im passenden Wettbewerb für den VfB in der Europa League. Hat viele verheißungsvolle junge Talente auch wieder geholt. Also perfektes Beuteschema wieder von Sebastian Hoeneß. Lazar Jovanovic aus Belgrad, ein Top-Talent aus Serbien. Dann aus Real, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Thema Andres, 20-jähriges Top-Talent, hat man da aber wohl eine ziemlich hohe, für 3 Millionen bekommen, aber wohl eine ziemlich hohe Weiterverkaufsbeteiligung muss man dann an Real auf jeden Fall abdrücken. Ich glaube, über 50% waren es dann. Ne? Ja. Nur darf ich von La Masia aus Barcelona zurückgeholt. Finielsch hatte man schon im Winter geholt aus Nürnberg. Also auf jeden Fall wieder eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial und entwicklungsfähigen Spielern. Wie gemacht für Sebastian Hoeneß und der Kader ist eigentlich bis auf den Abgang von Enzo Milo komplett zusammengeblieben.
Ja, und tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr, wo du wirklich durch die ganzen Ausstiegsklauseln relativ viel an Spieler abgeben musst, auch teilweise zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich unter Wert oder du hättest mehr Geld bekommen können müssen. Wie auch immer, hat man diesen Sommer auch ein bisschen was in den Kader investiert. Man darf auch nicht vergessen, dass es einen Transferbedarf hat oder hatte. Enzo Milo für 28 Millionen. Ja, ich glaube, über die Sinnhaftigkeit des Wechsels lässt sich wahrscheinlich streiten, aber du hast de facto sehr viel Geld eingenommen. Ich glaube, das war in dem Sinne auch ein Muss, glaube ich, um eine gewisse Bilanz wieder auszugleichen. Aber tendenziell würde ich schon sagen, dass die Mannschaft mit Potenzial verbessert wurde. Vor allem Gemma Andres oder eben auch Noah Darwig. Auf der anderen Seite sind es hier alles Jungs, die es noch schuldig sind, den Beweis zu liefern, dass sie auf dem Niveau konstant ein gewisses Level spielen können. Was man bei den Stuttgartern immer vergisst, ja, du hast den Pokal gewonnen, dafür darfst du dir auch auf die Schulter klopfen, aber du hast jetzt keine gute Bundesliga-Saison hinter dir. Für den VfB geht es zum einen die Doppelbelastung zu stemmen und zum anderen eben auch in der Bundesliga eine Konstanz hinzulegen. Ich habe jetzt am Wochenende auch mal den Doppelpass mir wieder angehört. Der erste, wo es viele Stimmen gab, dass sie die Champions League angreifen, da bin ich ehrlicherweise weit von entfernt. Ich glaube, für die Stuttgarter, wenn man dann irgendwann mal wieder auf dem Boden der Tatsachen oder realitätsgetreu versucht, die Ansprüche zu definieren, dann würde ich sagen Europa League und da sehe ich sie auch dann mit dem Kader.
Ja, gehe ich mit. Also Europa League Platz in der kommenden Saison sollte auf jeden Fall machbar sein mit dem Kader. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Spieler wieder so eine Breakout-Season haben. Hier dieser Andres von Real, muss hier mal anschauen, die Spiele von ihm. Ist noch so ein Spieler, der sogar noch ein Trikot in der Hose trägt. Ein richtiger Dirigent im Mittelfeld, da verspreche ich mir ziemlich viel von. Und ich glaube, wir können auch festhalten, Fabian, an guten Tagen, das haben wir letztes Jahr schon bei dem einen oder anderen Schlagabtausch damals noch mit Leverkusen gesehen, kann der VfB eigentlich jedes Top-Team vor Probleme stellen, ne? An guten Tagen, gerade
auf jeden
zu
Fall
Hause.
Ärgern, was man aber auch letztes Jahr deutlich sehen konnte, es fällt den Stuttgart dann auch schwer, an einem guten Tag den Bocker umzustoßen.
Ja, ja.
Und das sind so zwei Dinge, ja, du kannst jedem Club wehtun, aber du musst eben auch dran arbeiten, so einen Bock dann eben auch mal an einem entsprechenden Samstagnachmittag eben auch umstoßen zu können. Mhm. Und das ist so die große Aufgabe mit der Doppelbelastung. Ich würde sagen, VfB für mich ganz klar Europa League.
Ja, gehe ich mit. Fabi, ich möchte gar nicht lange drum herumreden. Wir haben viel gelesen die letzten Wochen, viel gehört. Lassen wir das Thema Woltemade. Ich glaube, es. Also ich für meinen Teil freue mich, dass er noch mindestens eine Saison beim VfB bleibt. Ist, glaube ich, auch für ihn, auch wenn er es vielleicht anders wollte, der richtige Schritt, da zu bleiben.
Ja, braucht man nicht drüber reden. Trotzdem ist es für ihn natürlich halt super schade, weil niemand weiß, wie die nächste Saison laufen wird. Niemand weiß, was er für Angebote nächstes Jahr im Sommer bekommt. Und ich glaube, jeder, der sich in die Lage von ihm reinversetzt, kann verstehen, dass er für einen hochdotierten Vertrag durchaus gerne einen Umzug nach München hätte antreten wollen. Jetzt ist es so, für die Entwicklung und allem für die Vereine, für ihn selbst wahrscheinlich auch alles die beste Lösung.
Gut. Wir wissen nicht, wo es hingeht in der kommenden Saison mit Werder Bremen. Fabi ist, glaube ich, so der Verein, der, was die Vorbereitung und gerade jetzt mit Hinblick auf den Pokal, die Mannschaft ist, die jetzt schon vor enormen Problemen und ja, ziemlich Sorgen, wie sagt man, ja, eine Saison mit großen Sorgen steht.
Weißt du, was mir eigentlich am meisten ehrlicherweise daran oder was mich am meisten daran stört oder mir am meisten wehtut, dass ich glaube, mit Horst Steffen, einen meiner absoluten Lieblingstrainer, von der Art und Weise, wie er sich gibt, wie er spricht, auch seine Vita, sein bisheriger Karriereverlauf, finde den Kerl unfassbar gut. Er entscheidet sich zu einem Schritt Werder Bremen und dann gucken wir uns jetzt mal die Zugänge an. Und außer Bangula von Juventus Turin, wo ich auch mal gucken musste, wie viel der überhaupt dort oder welche Rolle der da überhaupt gespielt hat, also so rund um Einsatzzeiten etc. Pipapo. Das ist alles, was dann danach kommt.
Ja, in Wöber, letzte Saison in Gladbach ja noch, vorletzte Saison, ne?
Klar, du kannst jetzt aber noch, wir kommen mit einem Kownacki von Düsseldorf zurück, Demann von Antwerpen.
Ja, der ist ja nach Hertha noch, ne? Dann weiter, der ist
genau,
ja
Genau, ja, stimmt. Ja, aber sorry. Was eigentlich mit Naby Keita fällt mir gerade ein? Er kam ja auch wieder mehr oder weniger zurück. Steht der im Kader oder?
Der müsste eigentlich noch gelesen. Oder hatte man sich da, weiß ich gar nicht, ob da die Vertragsauflösung bekannt, weiß ich gar nicht.
Nee, er ist ja offiziell als Leihrückkehrer. Da müssen wir mal gucken. War der denn auch im Kader hier beim Pokal?
Ich glaube nicht. Der muss, glaube ich, noch Trainingsrückstand aufholen.
Ach so.
Nein, aber zu den größten Abgängen, glaube ich, ja, Marvin Ducksch, ich meine, da ist man wahrscheinlich noch froh, dass er da noch ein bisschen Geld bekommen hat. Dann macht man sich jetzt, ja, etc., kriegt man ein paar Millionen, nimmt man aus Frankfurt mit, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, hat mit Mio Backhaus einen verheißungsvollen jungen Torwart, den du natürlich in so einer Situation jetzt auch ziemlich schnell komplett verbrennen kannst. Veljkovic und ein Jung, jahrelang hinten in der Verteidigung, routiniert drin gewesen, verlierst du sehr viel Erfahrung und wer war es jetzt am Wochenende nach dem Pokalspiel, war es glaube ich Marco Friedl, der gesagt hat, ich will gar nicht viel sagen, aber wir müssen Leute holen. Ne? Er will nicht lange drum rumreden, aber mit der Mannschaft sieht er, kann man so sagen, auch schwarz. Und das sehe ich auch, der Kreuzbandriss von Mitchell Weiser haut natürlich auch nochmal auf der rechten Seite ordentlich rein und gerade in der Offensive, Ja, Silva war lange im Gespräch, der wechselt jetzt, glaube ich, nach, wo war es? Zweite Liga nach Elche, nach Spanien. Ja, gut.
Angenehmeres Klima, oder?
Ja, als Portugiese mit Sicherheit besser als Deutschland, klar. Aber puh. Und alles jetzt an Romano Schmid jetzt wie im letzten Jahr schon drauf ankommen zu lassen. Ja, dann hast du den Burke letzte Saison abgegeben, der zum Ende der Saison dann nochmal heiß gelaufen war. Boah, also Werder Bremen, ihr habt jetzt noch 3, 4 Wochen Zeit am Transfermarkt. Da müssen schon ziemlich gestandene Bundesligaspieler kommen. Gregoritsch ist ja jetzt gerade für die Offensive im Gespräch, der bei Freiburg ja momentan so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet ist. Werder Bremen, Fabi, Abstiegskampf?
Ganz klar, ganz klar, ganz klar.
Gehe ich auch mit. Gut, eine Mannschaft, die dieses Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben will, sondern auch wieder nach Europa möchte. Dieses Jahr setzen sie aus, die Leipziger, kein Europa. Volle Konzentration auf die Bundesliga und den Pokal. Kommen wir zu RB Leipzig und da, Fabi, kannst du mit Sicherheit auf der Zugangsseite einiges vermelden.
Ja, ich kann ganz viel scrollen und lesen, wobei ehrlicherweise im Verhältnis zu den anderen Vereinen, die wir vorher schon hatten, geht's eigentlich bei den Zugängen sind nur 12. Was allerdings bei den Abgängen, da sind wir bei 19 im Moment. Das ist total verrückt. Was halt dazu kommt, die meisten sagen mir tatsächlich auch nichts. Also ich muss immer googeln, wo der Spieler überhaupt herkommt. Ich habe manchmal Probleme, dass ich überhaupt einschätzen kann, wie sie ausgesprochen werden. Und auf der anderen Seite ist es immer dieses blinde Vertrauen in RB Leipzig, dass sie wie immer jemanden aus dem Hut zaubern, der unfassbar aufspielen wird nächstes Jahr. Und jetzt kommt das große Aber bei mir bei Leipzig. Ole Werner. Tut mir wirklich leid, ist auch absolut nichts Persönliches, aber nach all den Trainern, die dort an der Seitenlinie standen, jetzt Ole Werner zu holen, ich glaube, so wie du auch zu Eingang oder zum Eingang oder eingangs erwähnt hast, was natürlich massiv in die Karten spielen könnte von den Leipzigern, ist, dass die ganzen großen Clubs sich um die
Ja,
Champions League kümmern.
genau.
Und du Woche für Woche eigentlich Zeit hast, dich wieder auf den nächsten Gegner einzustellen. Und dann ist es aber auch so, dass bei den Leipzigern, glaube ich, auch nochmal das ein oder andere auf der Abgangsseite passieren könnte. Xavi Simons,
Ja.
Šeško, der tut dir wirklich richtig weh, wenn du mich fragst.
Aber die Einnahmen brauchtest du auch, wenn du mal auf die Seite guckst, der Ausgaben. Fabi, das sind 92 Millionen, ne? Die hauen schon ordentlich rein und dann,
Mittlerweile sogar 112, du.
oder sogar 112 mittlerweile, okay. Ah, stimmt, die hatten ja noch jetzt am Wochenende wieder jemanden geholt. Aber wenn man mal guckt, glaube ich, gehen die Leipziger schon wieder, sage ich jetzt mal, zurück zu den Wurzeln, wo sie für eigentlich bekannt waren. Die Spieler ja alle so 18 bis maximal, glaube ich, 22 gewesen und dann auch Verträge über 5, 3, 4 Spieler bis 5 Jahre. Bakayoko 22, 18 Millionen, 5 Jahre, dann Diamondi 18 Jahre für 5 Jahre unterschrieben.
Ja, aber das ist das Gambling, was du machen musst.
Genau,
Also du holst so
genau.
einen für 10, 14, teilweise hier aus Serbien,
Ja, genau.
Maximovic, Roter Stern Belgrad, 14 Millionen, Banzusi aus Leuven, 16 Millionen.
Ja.
Und dann musst du denen einen 5-Jahres-Vertrag geben, weil wenn die ein Jahr oder im zweiten Jahr anfangen wirklich zu performen, dann kannst du die natürlich wieder für keine Ahnung, wie viel Kohle letztendlich verkaufen.
Ja. Das, ja, dann jetzt am Wochenende noch aus der Türkei, einen richtigen Brecher für vorne drin, Romulu, 23-jähriger Brasilianer,
Göztepe.
auch von Göztepe. Ja, 29 Spiele, 13 Tore. Mal ein ganz anderer Spielertyp für vorne drin, so ein bisschen Richtung Šeško, der auch mal einen Ball halten kann dann. Auf jeden Fall eine sehr interessante Mannschaft. Du hast es gesagt, viele Spieler, ja, außer über YouTube-Videos, konnte man sich da jetzt nicht vielen Eindruck von machen. Aber ich bin echt mal gespannt. Also der eine oder andere wird da bestimmt auch diese Saison richtig, ja, für Spaß sorgen.
Ja, du musst, also du kannst ja jetzt halt nochmal so eine Saison leisten, wo du dich für nichts qualifizierst,
Nein, das geht nicht. Nein, nein.
beziehungsweise auch eine Unruhe hast und du musst wirklich hoffen, tatsächlich, dass das alles so funktioniert,
Ja.
wie sich das die Verantwortlichen vorstellen. Und am Ende des Tages steckt ja auch ein ganz, ganz großer Name dahinter, der sich wahrscheinlich auch für Ole Werner eingesetzt hat und von daher gucken wir mal.
Mein Take zur RB Leipzig, zur kommenden Saison, Fabi, Ole Werner, nächstes Jahr Champions League.
Nee, ich gehe mit, Europa League gehe ich mit, aber für die Champions League, obwohl, wir kommen ja gleich noch zu den ganzen anderen großen Vereinen, ne?
Vermeintlich.
Vermeintlich. Ja,
Bisschen
dann.
Vertrauen in Ole. Der kann also gut mit jungen Spielern.
Nee, komm, das kann ich nicht machen. Aber das Ding ist halt, wenn wir gleich über Leverkusen, Frankfurt und so weiter reden, ist jetzt nicht so, dass mich die Transfersommer da so maximal begeistern, dass ich sagen kann, die sind nochmal eine Stufe über dem, was die Leipziger da auf die. Ja, komm, lass mitgehen. Champions League, Platz 4.
Okay, sehr schön. So, letztes Jahr, anders gesagt, vorletztes Jahr noch Abstiegskampf, letztes Jahr für Furore gesorgt und für die Europa League qualifiziert. Die Mainzer, Fabi,
Ja, und das
überraschend Platz 6
werden,
belegt.
genau, und das wird tatsächlich aber dieses Jahr sehr schwer werden. Also beziehungsweise schwer werden, dass es oder das zu toppen, wenn du mich fragst. Ich glaube schon, dass die Mainzer einen großen Vorteil hatten diesen Sommer. Du hast tatsächlich jemanden abgeben müssen, in Person Johnny Burkhardt, für sehr viel Geld, was du da für deine Verhältnisse eingenommen hast. Es war jetzt aber auch ein Mittelstürmer, der meines Erachtens auch immer gut dafür war, auch mal wieder auszufallen.
Ja, richtig.
Und von daher glaube ich schon, dass es sehr viel Geld ist für einen Spieler, den du übrigens Aschorg genauso abgegeben für wenig Geld. Man stellt sich mal vor 2 Jahren, wenn er das Niveau gehalten hätte, für wie viel er dann
Richtig, ja.
im Zweifel hätte gehen können. Anyway, du hast dafür Benedikt Hollerbach geholt. Was übrigens auch total krass ist, was komplett untergegangen ist bei diesen Transfers. Alterstechnisch nimmt sich das nichts zwischen Burkhardt und Hollerbach, weil man immer glaubt, Johnny Burkhardt müsste schon viel, viel älter sein. Beide 24, Hollerbach ja auf jeden Fall noch nicht auf dem Level von Johnny Burkhardt, aber du hast zumindest geschafft mit einem Transfer plus von ungefähr 10 Millionen, wenn man die Transfers gegenrechnet, für Ersatz zu sorgen. Du hast eine Mannschaft, die auch letztes Jahr schon nahe des Maximums performt hat und ich glaube, es wird unfassbar schwer bis unmöglich, das nochmal zu toppen. Ich sehe es aber durchaus als realistisch an, wenn du mich fragst, nochmal eine ähnliche Platzierung zu erreichen. Auch wenn es dann vielleicht Platz 7 oder 8 wird,
Okay.
wo ich eher von ausgehe. Aber ich glaube schon mit Bo Henriksen und dem ganzen Umfeld
Okay.
ruhige Fahrwasser.
Okay. Ja, ich würde da bei 8 bis 10 mitgehen mit den Plätzen. Großer Vorteil der Mainzer halt auf jeden Fall, Mannschaft ist komplett eingespielt, keine großen Abgänge außer halt dem Burkhardt-Abgang komplett zusammengeblieben. Bei mir ist halt immer so die Frage, frage ich mich dann immer bei so Trainern wie Bo Henriksen, so die Mannschaft mitnehmen durch ihre Euphorie an der Seite, durch dieses ständige Powern und Powern, wann irgendwann mal die Luft bei der Mannschaft raus ist. Wann sie da quasi nicht mehr für den Trainer mitgehen. Weißt du, was ich meine? Der hat ja schon immer bei jedem Spiel, gerade vor den Heimspielen, dann immer richtig angezündet. Und die haben da ja richtig, glaube ich, alle großen Teams letztes Jahr, Bayern, Dortmund, Leverkusen, glaube ich, alle zu Hause geschlagen. Und mit Amiri und Nebel und teilweise auch überperformt, meiner Meinung nach. Also, ich bin echt gespannt, ob das dieses Jahr. Ja, komm.
We will see.
We will see. Juli, Fabi. Der SC Freiburg für seine Verhältnisse den größten
Schwierig.
Transfersommer überhaupt hingelegt, satte 31 Millionen ausgegeben. Und auch wieder für Spieler, die mir, ehrlich gesagt, bis auf ein, zwei nicht wirklich was gesagt haben.
Findest du?
Ich würde jetzt mal sagen, Matanovic auch von Frankfurt. Gehe ich mit, ist ein guter Transfer für vorne drin, hat mir zu Karlsruher Zeiten schon gut gefallen. In Frankfurt letztes Jahr leider ja, hinter Marmoush und ETKT sich anstellen müssen. Ansonsten, der Recher hat von der Hertha, ja, verheißungsvoller junger Spieler, soll Vincenzo Grifo auf der linken Seite jetzt mal weiterhin ein bisschen Druck machen. Ja, und dann geht's los mit Irier, Zweitliga aus Frankreich, aber auch 8,5 Millionen gekostet. Ja, Niklas Bessatz schon im Winter verpflichtet für 8 Millionen. Ja, Philipp Treu kaufst du teuer für, zurück von Pauli für 5,5. Ja, und dann holst du Erfahrung mit Anthony Jung, ablösefrei aus Bremen. Ja, gut, und Suzuki holst du aus Brøndby für 10 Millionen. Boah, lasse ich mich gerne wieder überraschen bei den Freiburgern.
Ja, du, also wie gesagt, ich glaube, wir haben ja eins gemeinsam früher als Kind, Jugendlicher, Kicker, Sonderheft.
Ja.
Du bist so im, wie sagt man dann, so nach den Ferien kanntest du von jedem Verein, sagen wir mal, die Stammelf oder die erste Elf zumindest so grob, zumindest von den meisten Vereinen. Heute ist es so, wie du vielleicht aussagst, guckst du dir die Zugänge an. Ja, der ein oder andere, wenn es innerhalb der Liga ist, der sagt dir noch was. Und dann fragst du dich, Yutu Suzuki von Brøndby Kopenhagen für 10 Millionen Euro. Boah, kann ich erstmal nichts mit anfangen. Ja. Dann kommt, wie man auch immer den ausspricht, Irie, wie auch immer, aus der zweiten französischen Liga für 8,5 Millionen. Mann, der Kerl, der muss auch wirklich was drauf haben. Dass man so viel Geld in die Hand nimmt. Weißt du, was ich meine? Also
verstehe ich. Ich glaube schon, dass die Scouts da nicht mit zuen Augen die Gegend laufen. Und was ich halt interessant finde, die Freiburger haben sich auf jeden Fall jetzt dadurch, dass sie letzten Jahre, ich glaube, letzten 4 Jahre dreimal international gespielt, deutlich breiter aufgestellt haben. Und dadurch ist es, glaube ich, auch so schwierig, wirklich eine 1A-Mannschaft so zu sehen. Ne? Also sind ja wirklich viele Positionen, wo es tagesformabhängig ist, wer da wirklich spielt. Ne? Ob es ein Dingschi ist, ja, der jetzt die Doan-Position setzen soll, der duelliert sich mit einem Beste. Ein Grifo, dem wird seit Jahren gesagt, irgendwann muss er seinen Stammplatz auf der linken Seite ja auch mal verlieren. Und an dem Denkmal von Christian Günther wird die letzten, ja, seit letzter Saison ordentlich gewackelt. Der wird jetzt auch nicht mehr alle 34 Spiele in der Saison machen. Also ich bin echt mal gespannt, ob Julian Schuster da seinen positiven Weg jetzt in seiner Premierensaison jetzt in der zweiten Saison auch fortsetzen kann. Gerade jetzt mit dem Hinblick auf das internationale Geschäft. Wenn alles super läuft, würde ich auch wieder beim Sportclub mitgehen, gerade weil dort ruhig gearbeitet wird, auch wieder internationales Geschäft nächstes Jahr.
Ja, aber keine Champions League.
Nein,
also
nein.
Ich glaube schon eher so 6, 7, ja, bin ich dabei. Das wünscht man auch dem ganzen Verein, glaube ich, irgendwie, wenn du mich fragst. Nach vorne hin, da muss schon dann halt einfach, das müsste dann sozusagen das, ja, wie sagt man da, die Überraschung schlechthin sein. Erwartet aber, glaube ich, auch keiner von den Freiburgern. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man ist auch zufrieden, wenn es dann so um den Dreh 6, 7. Ja, bin ich bei dir.
Gut. So, dann kommen wir zu der Mannschaft, die sich dank eines Schlussspurtes am Ende von 8 Spielen holten die Dortmunder 22 von möglich 24 Punkten, sich noch für die Champions League direkt qualifiziert haben und somit das Minimalziel erreicht haben. Und dieses Jahr für die Zugangsseite allerdings wenig getan haben. Geholt wurde der Bruder von Jude Bellingham, Job Bellingham, satte 30 Millionen plus 5 Millionen Boni, kommt aus der zweiten Liga aus England. Ein Svensson wurde in der Winterpause schon verpflichtet, dann hat man Patrick Treves vom VfL Bochum als neue Nummer 3 geholt. Und man hat fest verpflichtet, Kopfschütteln, 20 Millionen Jan Couto, fest verpflichtet. Ja, und das war es bisher auf der Zugangsseite, Fabi. Und letztes Jahr hieß es bei vielen Dortmunder Spielern, man müsse sich von ihnen trennen. Man war mit der Leistung nicht zufrieden. Umbruch war das große Thema und am Ende sind alle doch noch geblieben.
Ja, vor allem, du musst mal überlegen, dass die das unverschämte Glück haben, für einen Gittens jemanden gefunden haben, gefunden zu haben, der bereit war, fast 60 Millionen zu bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen für einen Spieler, der sich komplett hat hängen lassen in der Rückrunde. 20 Jahre, glaube ich, zuvor auch viel mit Verletzungen gekämpft hat. Gut, aber so ist es nun mal in England. Brauchen wir nicht drüber reden. Du hast noch unfassbar viel Geld für Moukoko bekommen, meines Erachtens 5 Millionen, auch wenn sich's auf dem Blatt nach nicht weniger in dem Business an oder liest.
Aber das Gehalt halt, ne? Ähnliches ja
Aber
bei
ja, klar, aber
Alliance,
trotzdem auch, wenn man sich den Verlauf der letzten 2 Jahre und so weiter anguckt und du siehst, okay, Gesamtbilanz eigentlich knapp 11 Millionen, 12 Millionen, wenn
ja.
man es rundet. Was passiert in Dortmund? Und was ich noch viel schlimmer finde, ist eigentlich, wenn man so Gerüchte durchgeht, dann bist du eher wieder bei so Potenzial- oder Perspektivspielern, als irgendwie einem Spieler, dann versucht man doch noch hier Chukwuemeka vielleicht zu bekommen für sehr viel Geld. Aber ansonsten sind wir hier irgendwo bei Jungs 17 bis 20. Und um dem Ganzen dann noch die Kirsche auf oder den Deckel oben drauf zu setzen, geht es immer wieder um Jadon Sancho. Ich verstehe das nicht.
Ich glaube, das Thema ist aber durch. Allein durch das System von Niko Kovac ist, glaube ich, der Zug Sancho eigentlich abgefahren.
Ich hoffe, weil du erwartest ja eigentlich auch von Dortmund einer Mannschaft, die letztes Jahr, lass uns mal ehrlich sein, echt eine beschissene Saison hinter sich hatte.
Braucht man nicht
Also
drüber reden.
Dortmund hat im Grunde genommen in der Bundesliga eigentlich keine Rolle gespielt und das zweite Mal hintereinander so unverschämt das Glück zu haben, dass du dich noch für die Champions League qualifizierst. Man muss mal überlegen, vor 2 Jahren bist du auch schon nur Fünfter geworden. Und bist lediglich durch die
Ja,
internationale
durchs
hier
Ranking.
Ranking reingerutscht in die Champions League. Jetzt wieder Platz 4. Und im Kader wieder nichts passiert. Und die große Hoffnung habe ich heute noch gelesen, beispielsweise Marcel Sabitzer, der jetzt
Ja, aber das ist ja auch alles Schwachsinn. Das sind alle Spieler, die
ja,
letztes
natürlich.
Jahr angezählt wurden, sei es ein Sabitzer, ein Brandt, ein Can. Wir könnten die Liste noch weiter fortführen. Also, du stehst mit der gleichen Mannschaft letztendlich zum Saisonstart wieder da, wo du letzte Saison mit aufgehört hast, mit der du nicht zufrieden warst. Jetzt hast du noch
Genau.
viele Verletzungen mit Süle, mit dem Schlotterbeck, mit dem Can. Die Mannschaft stellt sich letztendlich von alleine auf. Das ist hinten in der Dreierkette, weil immer Anton, dann spielst du mit zwei Innenverteidigern. Die heißen dann Bensebaini und Riasson.
Ja, und
Also.
eine Sache möchte ich auch noch dazufügen, weil du es gerade so schön herausgehoben hast. Alle Langzeitverletzten wie Emre Can, Niklas Süle sind alle Spieler, die man eigentlich mehrmals die zur Diskussion standen letztes Jahr.
Richtig, das große Problem, was die Dortmunder haben, auch ein Pascal Groß, ich meine, den wollen wir jetzt mal von der Kritik ein bisschen ausnehmen. Der hat meistens noch seine Leistungen größtenteils gebracht mit 34 Jahren, sind halt die langen Verträge, ne? Die laufen alle noch bis 26, deswegen konnten sie an die ganzen Großverdiener jetzt diese Saison auch noch nicht dran gehen. Auch ein Julian Brandt haben wir jedes Jahr mit dabei, ne? Ein Adeyemi spielt auch weiterhin in Dortmund, da ist es auch wieder ruhig drum geworden, obwohl da ja einige Vereine wohl bereit waren, 40, 50, 60 Millionen zu zahlen. Also, ich bin echt mal gespannt, ob der BVB sich jetzt mal in dieser Saison aufs Wesentliche konzentrieren kann und gerade die Auftritte nach den Champions League-Spielen in der Bundesliga mal wieder so hinbekommt, dass da auch Siege eingefahren werden. Der BVB hat, glaube ich, die letzten 4 oder 5 Jahre die Rückrunde immer besser abgeschlossen als die Hinrunde. Also, boah, ich bin echt. Dortmund gibt mir dieses Jahr überhaupt nichts. Gerade auch wegen den Transfers. Ob da ein Bellingham wirklich der Heilsbringer für die kommende Saison ist. Du hast kein Guirassy-Backup, hast du auch nicht mehr. Da können sie froh sein, dass sich ja bis dahin auch nie wirklich was Großes aufgebracht hat, was Verletzungen angeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabi.
Ja, absolut ähnlich. Also wie gesagt, wenn jetzt nicht nochmal auf der Zugangsseite irgendwas passiert, dann kannst du eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln, weil wie gesagt, eigentlich Jahr für Jahr immer das gleiche gepredigt wird. Es ändert sich nichts, außer der Trainer an der Seitenlinie, der irgendwann dann keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas besser zu machen. Ich verstehe es nicht, ehrlicherweise. Also ganz, ganz komisch, wenn ich ehrlich bin.
Gut, dann bin ich beruhigt, dass es dir ähnlich geht. Gut, Platzierung.
Ja, das Ding ist halt einfach, du musst es ja eigentlich schon irgendwo vorne mit reinnehmen.
Eigentlich schon.
Champions League wird es reichen, ja.
Okay, Platz 4 wahrscheinlich dann, ja? Oder eher 3?
Ja, ich nehme, 4 haben wir ja schon vergeben, glaube ich, an Leipzig. Dann nehme ich die Dortmunder mit rein, weil die Frankfurter rutschen raus bei mir
Okay.
aus der Champions League.
Ja, gut. So, dann kommen wir zu den Top 3 jetzt noch. Mal langsam ein bisschen Tempo anziehen. Eintracht Frankfurt, Fabi.
Rutscht raus aus der Champions League, weil, ja, was soll ich sagen, weil auf der einen Seite viel gelobt, die Transfers der Frankfurter Eintracht, also wenn es tatsächlich ums Finanzielle geht, auf der anderen Seite ist es natürlich halt sportlich immer ganz, ganz große Lücken, die sich da auftun. Hugo Ekitike jetzt für 95 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Tuta übrigens auch noch
Auch 15,
nach
ne?
Katar, glaube ich, oder? Wo ist der Hingang? Ja, ist egal, auf jeden Fall Ausgangs- oder Einnahmen natürlich unglaublich. Und dann schaust du so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, Zugang, Ritsu Doan aus Freiburg, Johnny Burkhardt. Und dann hast du noch ein paar Spieler, ehrlicherweise, wo ich mir kein Urteil erlauben will. Also hier von Leeds United, Christensen, Aarof aus Schweden.
Okay, ich meine, der Christensen-Transfer, der war ja letztes Jahr schon, jetzt wurde ja fest verpflichtet.
Ja,
Rechtsverteidiger, war ja gut,
meine ich ja jetzt
eigentlich.
nur, wenn es um die Ausgaben geht, aber da müsste eigentlich auch noch irgendwo in einer gewissen Hinsicht ein bisschen was vorhanden sein, um den Kader auch qualitativ wirklich zu verbessern. Und das ist der Punkt. Und der kommt dann auch bei den Leverkusenern noch dazu, bei den Dortmundern, bei den Frankfurtern. Das sind drei Clubs, die auch in Europa einen gewissen Namen haben, aber es nicht schaffen, einfach auch mal eine gewisse Qualität und Namen nach Deutschland in die Bundesliga zurückzubringen. Weil die Mittel dafür müssten eigentlich da sein, sowohl bei Dortmund als auch bei Frankfurt nach all den Wahnsinnsverkäufen. Und das ist das, was ich halt wirklich unglaublich vermisse in der Bundesliga. Und jetzt haben wir, wie lange sprechen wir jetzt schon über die Bundesliga in dem Podcast? Seit fast Stunde 20
Ja, kommt hin.
haben wir, und da kannst du, und da bist du hundertprozentig auf meiner Seite. Würden wir jetzt eine Stunde 20 über eine Serie A sprechen oder Premier League oder vielleicht auch Primera Division? Wir haben ja keinen einzigen Namen in die Bundesliga geholt.
Nein, du verlierst immer mehr Gesichter. Jetzt Kevin Trapp können wir hier bei Frankfurt direkt noch mit aufgreifen, ne? Der geht
Ja,
jetzt nach
genau.
Paris mit
Ja,
34 Jahren.
verständlich, aber vollkommen verständlich bei ihm, glaube ich.
Ja, aber dann, Fabian, dann hast du die Torwartposition besetzt mit einem Zetterer, der ein guter, überdurchschnittlicher Bundesliga-Torwart mit Sicherheit ist. Und dann der zukünftigen Nummer 1, dann, wenn er dann von der Verletzung zurück ist, mit Cao Santos, den du dann wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren dann auch wieder wahrscheinlich teuer
Den wirst du
weiterverkaufen wirst.
verlieren, weil ich halt von dem wirklich unfassbar viel. Also ich glaube, wenn der fit ist und auch in seinem Rhythmus ist, ist es einer der Top 10 Torhüter in der Welt. Oder kann er sein? Ich finde den unfassbar und ja, dann kannst du eigentlich ja, die Uhr danach stellen, bis einer von City mittlerweile ja auch einen ganz guten Draht nach Frankfurt, glaube ich, oder der Großen einfach kommt und dir den dann für sehr viel Geld wegkauft. Und um es kurz zu machen bei den Frankfurtern, sie rutschen bei mir aus den Top 4 raus, aus der Champions League in ja, die Europa League Verlosung mit rein, einfach aus dem Grund, dass du wieder Qualität abgegeben hast und verletzungsanfällig mit Johnny Burkhardt dein Sturm oder dein Dreh- und Angelpunkt vorne in der Offensive eigentlich alles auf eine Karte setzt und das muss schon gut gehen.
Ja, wie dieses Spagat zwischen dann Champions League und Liga-Alltag, ne? Müssen sie bewerkstelligen. Aber gehe ich mit, wird nur noch in Anführungsstrichen für die Europa League in der kommenden Saison reichen. So, dieses Jahr noch Champions League, allerdings mit einem enorm großen Kaderumbruch, quasi, ja, die Meistermannschaft gefühlt, sämtliche Stammspieler bis auf Grimaldo eigentlich komplett verloren. Wir können anfangen bei Flo Wirtz, gehen weiter, Frimpong, Tah, Xhaka, Radetzky, Kusunu. Am Ende stehen 208 Millionen an Einnahmen. Aber du musstest natürlich dann, Fabi, auch 116, glaube ich, bis jetzt ausgeben. Und dann machen wir da weiter, wo wir bei einigen Vereinen schon aufgehört haben. Der ein oder andere Name sagt einem was, der ein oder andere wiederum nicht.
Ne? Ich möchte kein Fan von Leverkusen sein, diesen Sommer, um ganz ehrlich zu sein, weil das schon auch für mich als Außenstehender oder Neutraler ein bisschen komisch war. Also ich meine, klar, man liest die Nachrichten, man verfolgt das, aber dass du halt eigentlich fast eine komplette Meistermannschaft abgibst, das hat es ja so schon bei einem ehemaligen oder bei dem Ex-Meister schon lange nicht mehr gegeben,
nein,
Tobi.
Nein.
Und das ist ja das, dass du mal einen Spieler verlierst. Und das war bei Dortmund so damals. Ja, das war ein Lewandowski, das war ein Götze, das war aber alles zeitversetzt in einem Jahr. Hier sprechen wir ja davon, dass gefühlt die ganze Meistermannschaft innerhalb eines Sommers abgehauen ist, plus den Trainer noch dazu.
Was man aber, glaube ich, bei der Mannschaft wirklich jetzt, da kam wirklich viel zusammen, auch festhalten muss, nach der Meisterschaft, es konnte ja auch nicht besser sein. Ich meine, Florian Würz hat sich abgezeichnet schon die Jahre davor, wenn da nicht die schwere Verletzung gewesen wäre. Den hätte es wahrscheinlich schon ein Jahr vorher verloren. Frimpong war schon seit 2 Jahren auf dem Sprung. Granit Xhaka war in einem Alter, wo er gesagt hat, das kann ich nicht nochmal alleine bewerkstelligen, das möchte ich auch nicht, ich möchte eine neue Herausforderung. In Leverkusen kann ich nicht noch was Größeres schaffen. Ähnlich wird das in Lukas Radetzky gedacht haben, der auch viele Jahre ja für Leverkusen gespielt hat, und auch in Jonathan Tah. Ich würde als Leverkusen-Fan würde ich das wirklich als Chance sehen. Auch wenn diese Chance mit Sicherheit einige Nerven kosten wird in den nächsten Monaten und auch eine Mammutsaufgabe für Erik ten Hag darstellen wird. Aber jeder Neuanfang ist auch eine große Chance, ne?
Ja, unbestritten. Aber jetzt ist natürlich auch das Anspruchsdenken hat sich natürlich auch mit der Meisterschaft irgendwo in einer gewissen Hinsicht ziemlich nach oben entwickelt. Vizemeister dann im Folgejahr. Pokal hast du meines Erachtens ehrlicherweise verschenkt mit der Halbfinalniederlage gegen Bielefeld. Sonst hättest du aus so einer, sagen wir mal, guten Saison, die Leverkusener gespielt hätten, sogar noch eine super Saison machen können. Man stellt sich vor, den Pokal verteidigen. Mhm. Anyway, das ist alles Vergangenheit. Dir bricht die ganze Mannschaft weg und du versuchst im Sommer dann entsprechend nachzulegen. Es muss eigentlich noch sehr viel Geld zur Verfügung stehen. Ich glaube, die Leverkusener wollen ja auch nochmal 2, 3 neue Spieler dazu holen. Es bleibt ja eigentlich für die Bundesliga, kann man ja nur beide Daumen drücken, dass der ein oder andere Transfer, wie zum Beispiel hier, aus Holland, wie hieß der? Poku, glaube ich, oder? Kann das sein? So ein Spieler einfach mal sofort funktioniert und richtig einschlägt. Ansonsten Malik Tillmann, boah, ich weiß nicht, ich glaube, da hast du dich wirklich, ich weiß nicht, was sie in ihm gesehen haben, 35 Millionen.
Ja, letztes Jahr in Glasgow gespielt, auch nicht so doll performt.
Oh, ich sag's dir, und dann hier den ganz jungen Innenverteidiger, glaube Anfang 20, für 35 Millionen von Liverpool. Passenderweise, das muss man sich mal vorstellen, habe ich gelesen, dass Real an Konaté dran ist.
Und hab ich auch gelesen.
Jetzt sag mal laut, was sie für den verlangen.
Ja, du, die werden
locker gelesen?
60 bis 70, oder?
Nee, Ablöseforderung von Liverpool roundabout 40 Millionen.
40, okay.
Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo ich mir heute im ersten Moment dachte, so, warum kann dann der Vizemeister der Bundesliga und Champions League Teilnehmer zum oder im dritten Jahr im Folge oder zweiten Jahr im Folge, dritte Jahr im Folge, zweite, ist ja egal. Warum gehen die nicht an so einen ran? Wenn ich 35 Millionen für ein Talent zahlen kann von Liverpool, dann geh doch an so einen Spieler wie Konaté ran. Bau um den eine Abwehr auf. Vor allem, wenn du weißt, okay, ich habe einen Jonathan Tah abgegeben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, also wie gesagt, ja, Leverkusen muss in die Champions League rein, irgendwie, glaube ich. Und dann hast du ja noch den Faktor Erik ten Hag.
Den habe ich auch noch, genau, richtig.
Ajax, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, mir geht es
genauso. Ich weiß es nicht. Das hat auch gar nichts mit Menu zu tun, aber ich finde halt auch jetzt so der ein oder andere Auftritt war halt auch ein bisschen unglücklich. Jetzt so von den ersten Eindrücken, wenn du mich fragst. Ganz schwierig, aber ich glaube einfach aufgrund der letzten 2 Jahre und dem, was da eigentlich auch noch zur Verfügung steht in dem Kader, du hast ja noch Spieler drin, Grimaldo und wie die alle heißen. Also es ist schon noch so, dass da ein paar Jungs dabei sind, die kicken können. Mhm. Der Marktwert oder der Kaderwert muss es eigentlich auch hergeben, dass du unter die ersten 4 kommst.
Okay. Wird auf jeden Fall ein harter Kampf für die Leverkusener, um Platz, maximal Platz 4, würde ich jetzt mal sagen. Und bei Grimaldo muss ich ehrlich gesagt sagen, ich wollte dem Carsten noch geschrieben haben, ob ich den verpflichten kann beim Managerspiel oder eher nicht. Wundert mich eigentlich, dass man um den noch nichts hört. Wäre auch so ein Spieler gewesen, wo ich gedacht hätte, dass der auch noch weggekauft wird.
Ich finde halt einfach in so einem Jahr, wo du viel Geld einnimmst, wo jeder weiß, dass du Kohle ohne Ende hast, hätte es ein paar Möglichkeiten, so wie du auch gesagt hast, gegeben, um wirklich vielleicht auch die ein oder andere interessante Leihe zu machen. Von ein paar Spielern. Keine Ahnung, im Sturm, Vlahovic, Jack Grealish, blablabla.
Der nach Everton jetzt wechselt, ne?
Ja, also da kannst du mir nicht erzählen, wenn du als Leverkusen hingehst und sagst, hey, hier City, wir nehmen euch den ein Jahr von der Gehaltsliste, bei uns spielst du Champions League.
Genau.
Findest du das interessant, jede Woche vor ausverkauftem Haus zu spielen, blablabla, blablabla. Ich glaube schon, dass du deine Chance gehabt hättest.
Ja, denke ich auch.
Naja, aber wir sind ja nur Außenstehende.
Genau. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, Fabi. Wir sind an der Spitze angelangt. Yes. Die Bayern, der amtierende deutsche Meister, geht auch in die kommende Saison eigentlich als die Übermannschaft und die Bayern können sich eigentlich nur in dieser Saison selber schlagen, wenn überhaupt.
Also ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ja, also ich gebe dir in einer gewissen Hinsicht recht. Liegt aber weniger am FC Bayern selber, sondern eher an den anderen Vereinen, die entweder einen extremen Aderlass hatten und das wenig kompensieren konnten. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, wenn ich auf die Bayern-Mannschaft gucke, dass sie signifikant sich verbessert hat. Weil der einzige Transfer oder die einzigen beiden Transfers, wo ich sagen würde, ja, da hast du auf jeden Fall mindestens keinen Qualitätsverlust, ist einmal Luis Diaz als Linksaußen. Dafür hast du aber eben auch Müller, Sané, Coman und wen haben wir denn noch?
Tell, Palinha,
bla 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 etc.
Dyer.
Also Dyer, den konntest du mit Jonathan Tah auffangen. Also wie gesagt, es ist jetzt aber nicht so, dass die Mannschaft in der Breite besser wurde. Ganz im Gegenteil. Und das Spannendste eigentlich im Moment beim FC Bayern sind die Jugendspieler, wie Lennart Kahl, Kusi Asare oder eben auch Wisdom Mike oder Mike Wisdom, wie auch immer, ist eigentlich im Moment das Spannendste. Und ja, klar, jetzt kommen die Bayern-Fans um die Ecke, oder ich lese es natürlich viel, eine Offensive mit Olise, Musiala, Diaz und Kane. Ja, da bist du in Europa ganz vorne mit dabei, da braucht man nicht reden und ich glaube, das kann auch keiner anzweifeln, selbst die in der Bundesliga, die nichts mit dem FC Bayern anfangen können. Es darf aber eben auch nicht schief gehen und Fakt ist, dass du jetzt 3-4 Monate lang ohne Musiala spielst, das heißt, du musst ihn ersetzen mit einem Gnabry, der seit gefühlt 2 Jahren seine Form sucht. Oder eben einem Paul Wanner, der eigentlich aktuell, glaube ich, auch auf dem Absprung Richtung Holland steht. Also in der Breite reicht der Kader nicht aus, um international irgendeinen Blumentopf zu gewinnen. Für die Meisterschaft soll es auf jeden Fall reichen. Allein schon mit der Offensive und rund ums Thema Luis Diaz glaube ich schon, dass du auch einen Transfer getätigt hast, der Bundesliga auch mal gut tut.
Ja, ich denke auch, die ersten Monate sollten nicht das Problem werden, wenn es dann Richtung Herbst, Winter geht, wo die Temperaturen dann auch mal deutlich kälter werden, wo wahrscheinlich dann auch mit die eine oder andere Zerrung oder der eine oder andere Oberschenkel dicht macht, da wird es dann auf jeden Fall spannend werden. Du hast die Breite angesprochen. Selbst ein Harry Kane sich jetzt nach dem Supercup hinstellt und sagt, ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, wo der Kader so relativ klein ist, heißt das schon was, ne? Und ich glaube, da sind Max Eberl und Freund auf jeden Fall noch die nächsten Wochen gefordert, den vielleicht nur so zwei, drei Spieler dann doch noch für die Breite, für den Kader zu holen, oder?
Ja, muss.
Also nur mit den ganz jungen Spielern, glaube ich, das Risiko werden die Bayern definitiv nicht eingehen.
Nee, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass jetzt mal wirklich so zwei, drei Talente hast, die wirklich außergewöhnlich sind von der Qualität. Da musst du eben auch mal Chancen verteilen, aber du kannst als FC Bayern auch mit so einem Kader nicht in den Champions League-Saison starten. Das geht einfach nicht. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was da im Sommer wieder passiert ist, weil es war oft höchst unglücklich, wie du dich wieder mal verkauft hast. Und es ist eigentlich in jeder Transferperiode immer das Gleiche. Also du musst irgendwann mal wieder auch dahin kommen, ja, ein Stück weit, wie soll man sagen, dass es einfach in einem Rahmen abläuft, wo du sagst so, boah, ja, das ist der Top 5 in Europa Verein, FC Bayern, wo auch international der ein oder andere rüberguckt und sagt so, wow. Und da sind wir gerade im Moment dabei, ehrlicherweise ein Stück weit den Anschluss zu verlieren, wenn du mich
Ja,
fragst.
einen guten Ruf zu verspielen. Ne? Ich glaube, über die Transfers in den letzten Jahren, über den Erfolg der Transfers der letzten 3, 4 Jahre, sind die meisten Spieler schon fast alle gar nicht mehr da. Ne? Also das sagt ja, glaube ich, dann schon einiges, dass da viel, viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren.
Ja, definitiv.
Gut, Fabi, 18 Vereine heute, fast Stunde 20, Stunde 25.
Boah,
Eine
stark.
Überlänge, das zu zweit. Grüße gehen raus an Sören. Danke.
Für nichts.
Für nichts, das hast du gesagt, genau. Am Freitag werdet ihr unsere Abschlusstabellen auf jeden Fall im Internet finden. Die werden wir dann zusammengeschrieben haben. Unsere Prognosen mit der einen oder anderen Überraschung. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Wir konnten euch jetzt vor dem Ligastart die ein oder andere Info noch mit auf den Weg geben. Vielleicht beeinflusst sie euch, vielleicht auch nicht. Und ansonsten kann ich nur sagen, für die erste Folge nach der Sommerpause, Fabi, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann wahrscheinlich am kommenden Montag nach dem ersten Bundesligaspieltag. Und
Ja.
die letzten Worte gehören dir für heute Abend.
Wie gesagt, vielleicht nur nochmal abschließend, wir nehmen ja heute an dem Montag auf. Im Pokal bisher gab es keine Überraschungen. Die Mainzer weiter, die Fortuna aus Düsseldorf weiter. Grundsätzlich Vorfreude natürlich riesengroß auf Freitag vor allem. Gleichzeitig ist es für mich immer so ein, ja, wie sagt man da, so ein Zwiespalt, weil wenn der FC Bayern am Freitag gewinnt, dann ist es ein super entspanntes, schönes Wochenende, wo ich super viel und gerne Fußball gucke. Sollte das Ergebnis am Freitag nicht stimmen, dann habe ich extreme Motivationsprobleme, Sport- bzw. Fußballnachrichten zu verfolgen, geschweige denn auf Fußball zu gucken. Deswegen war es eigentlich in den letzten Jahren immer so, dass der erste Spieltag ein besonderer Spieltag war. Und ich einfach hoffe, dass der FC Bayern gewinnt und es dann endlich.
Ich wollte gerade sagen, die Motivationsprobleme, die wird dir spätestens dann Samstagmorgen deine Frau mit Sicherheit dann aus dir rausprügeln.
Definitiv.
Ja, gut. In diesem Sinne eine schöne Restwoche noch und
Ja.
ein schönes Bundesliga-Wochenende.
Bis
Bis
nächste
dann.
Woche. Danke. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.